Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die geplante Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen sorgt für neuen Ärger. Vor allem in der SPD, aber auch in Reihen der Opposition wurde heute scharfe Kritik an der Entscheidung laut. Führende Sozialdemokraten sprachen von einem schweren Fehler. SPD-Chefin Nahles warb in einem Brief an die Parteimitglieder um Unterstützung für ihren Kurs. Sie, Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer hatten die Personalie gestern vereinbart.
Er wollte Hans-Georg Maaßen im Amt behalten. Das ist ihm nicht gelungen. Doch mit der Lösung, die Innenminister Horst Seehofer heute präsentierte, zwingt er nicht nur die Kanzlerin, sondern auch die SPD dazu, seine umstrittene Personalentscheidung zu akzeptieren.
Wenn man übereinstimmt zu dritt, dann hat man es gemeinsam zu verantworten. Das Thema ist ja nicht mein Thema gewesen. Ich hätte ja die Versetzung oder Ablösung von Herrn Maaßen nicht betrieben, wie Sie wissen, und zwar zu keiner Minute.
Auf seinen Wunsch wird Maaßen künftig Staatssekretär im Innenministerium und monatlich etwa 2.600 Euro mehr verdienen. Dafür wird ausgerechnet ein SPD-Staatssekretär in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Vordergründig hat die SPD ihr Ziel erreicht, doch zu welchem Preis? Parteichefin Nahles ist in Rechtfertigungsnot.
Ich halte diese Entscheidung für falsch. Ich glaube, dass ich auch die Kritik daran verstehe. Aber diese Kritik hat auch einen Adressaten und der heißt Horst Seehofer. Ich selber habe allerdings für mich auch klar festgestellt, dass ich nicht bereit bin, wegen dieser Personalentscheidung von Herrn Seehofer die Bundesregierung insgesamt zu opfern.
Nicht nur an der Parteibasis, die nur zögernd der Großen Koalition zugestimmt hatte, grummelt es. Unmut auch in den Ländern.
Wir haben letzte Woche sehr klar formuliert, der Mann kann nicht bleiben. Und das heißt, er muss gehen. Und das kann nicht heißen, dass er in dem Bundesinnenministerium jetzt die Position eines politischen Staatssekretärs übernimmt. Da erwarte ich ein klares Nein von der SPD.
Unruhe in der SPD, offener Ärger bei der Opposition, die die Regierung am Ende sieht.
Frau Merkel hätte so etwas vor 4, 5 oder 6 Jahren niemals mit sich machen lassen. Frau Merkel ist geschwächt. Frau Nahles ist auch nicht in der Lage, Dinge durchzusetzen und die CSU taumelt.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz bekommt zwar einen neuen Chef, doch der Streit in der Großen Koalition geht weiter.
Zur Stimmung in der SPD jetzt live aus Berlin, Tina Hassel.
In gleich mehreren sehr emotionalen Telefonkonferenzen hat SPD-Chefin Nahles heute den geballten Unmut der Partei abbekommen. Vor allem die Vorsitzenden der Landesverbände sind empört, dass Nahles mit ihnen die Verhandlungslinie und den Preis dafür nicht rückgekoppelt hatte. Dies sei ein strategischer Fehler. Dass für Maaßens de facto Beförderung nun der einzige SPD-Staatssekretär gehen muss und dabei noch der einzige Wohnungsbauexperte im Innenministerium, bei einem Thema, das den Menschen wirklich auf den Nägeln brenne, sei an der Basis nicht zu vermitteln. Die Art und Weise, mit der Seehofer die Rochade in seinem Ministerium verkündet hat, wird von vielen Genossen als zusätzliche Demütigung empfunden. Die Kanzlerin habe anscheinend nicht mehr die Kraft, dies zu verhindern, und das sei beunruhigend, haben wir heute mehrfach gehört. Das Maß sei voll, es gehe inzwischen ums Ganze. Und das bedeutet, nicht nur bei den GroKo-Gegnern wachsen die Zweifel, ob es sich noch lohnt, in dieser Regierung zu bleiben. Zurück zu Jan Hofer.
Kitas sollen hierzulande besser und günstiger werden. Dazu hat das Kabinett heute ein neues Kita-Gesetz beschlossen. Vom Bund sollen dafür bis zum Jahr 2022 mehr als 5 Milliarden Euro an die Länder fließen. Als Ziele nennt Familienministerin Giffey mehr Betreuung, vielfältige pädagogische Angebote und weniger Hürden für Familien mit geringem Einkommen.
Kennt ihr denn schon die Zahlen?
Ja.
Wie weit können wir jetzt hin?
Na klar, bis 10 geht es schon super in der Kita mittendrin in Berlin. Aber die Zahl, die Familienministerin Giffey heute mitgebracht hat, ist dann wohl doch ein bisschen zu groß. 5,5 Milliarden. So viel Geld soll in den kommenden 4 Jahren in die Kitas gesteckt werden.
Wir wollen, dass es jedes Kind in Deutschland packt, egal ob aus armen oder reichen Elternhäusern, egal ob zu Hause Deutsch gesprochen wird oder eine andere Sprache. Und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen.
Mit den 5,5 Milliarden Euro Investitionen will man bis 2022 unter anderem die Kita-Gebühren sozial gestaffelt senken und es soll mehr und besser qualifiziertes Personal eingestellt und die Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Eltern angepasst werden. In der Kita mittendrin freuen sie sich über die Initiative. Ihr Hauptproblem kann das zusätzliche Geld aber nur langfristig lösen.
Wir suchen immer händeringend Personal. Und da finde ich natürlich jetzt gut, was auf den Weg gebracht wurde, auch mit den Quereinsteigern. Aber alles dauert ja noch 3 Jahre. Also alles, was jetzt auf den Weg gebracht wird, dauert noch 3 Jahre, die Ausbildung. Ich hoffe, dass wir bald in Zukunft eine bessere Situation haben.
Den Geldsegen für die Kitas sieht auch der Deutsche Städtetag positiv, fragt sich aber, wie es damit nach der vereinbarten Laufzeit weitergeht. Hallo?
Das Geld ist gut, ist ein guter Anfang, aber es wird dauerhaft darauf ankommen, dass der Bund in der Finanzierungsverantwortung bleibt.
Kritik gibt es auch daran, dass keine bundeseinheitlichen Standards für die Kitas festgelegt werden. Stattdessen muss die Familienministerin nun mit jedem Bundesland einzeln verhandeln, was mit den zusätzlichen Milliarden genau passiert.
Weiteres Thema im Kabinett war die Arbeitsmarktpolitik. Die Regierung will die konjunkturbedingt sprudelnden Einnahmen der Arbeitslosenversicherung für Beitragssenkungen nutzen. Der Satz soll vom kommenden Jahr an um 0,5 Punkte auf 2,5% sinken. Auch die Weiterbildung von Beschäftigten soll unabhängig von Ausbildung, Alter und Betriebsgröße kräftig gefördert werden. Eine Reaktion auf den digitalen Wandel, sagte Arbeitsminister Heil. Die Volkszählung von 2011 war mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und Klagen der Millionenstädte Berlin und Hamburg abgewiesen. Der erste Zensus nach der deutschen Wiedervereinigung hatte ergeben, dass in den beiden Stadtstaaten weniger Menschen lebten als angenommen, was weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich zur Folge hatte.
Deutschland sucht die Einwohnerzahl. Darum ging es bei der Volkszählung 2011. Für viele Städte, zum Beispiel Berlin, war das Ergebnis eine böse Überraschung. Von rund 3,5 Millionen war die Einwohnerzahl um 180.000 auf rund 3,3 Millionen gesunken. Das hatte finanzielle Folgen. Das Land bekommt seitdem rund 470 Millionen Euro pro Jahr weniger aus dem Länderfinanzausgleich. 2011 befragte man erstmals nur noch 10% der Einwohner persönlich. Für den Rest griff man auf die elektronischen Melderegister zurück. Doch auch die können Fehler enthalten. Vor allem das angewandte Korrekturverfahren kritisierten die Länder Berlin und Hamburg und klagten. Die Karlsruher Richter aber stellten klar, die vom Gesetzgeber gewählte Methode war verfassungsgemäß.
Die Entscheidung beruht auf den weitgehend übereinstimmenden Empfehlungen der statistischen Kreise. Sie wird im Ausland bereits praktiziert, ist kostengünstiger und insbesondere auch grundrechtsschonender, weil sie nur 10% und nicht die gesamte Bevölkerung einer Befragung unterwirft.
Genau dies erhöhe sogar die Akzeptanz der Volkszählung, so die Richter. Die unterlegenen Kläger Hamburg und Berlin schauen bereits auf die nächste Volkszählung.
Was wir dazu beitragen können durch eine Verbesserung unseres Melderegisters, dass es 2021 zu einem besseren Ergebnis kommt, das werden wir sicherlich tun.
Deutschlandweit hatten über 300 Städte und Gemeinden Klage gegen die Ergebnisse der Volkszählung eingereicht. Sie haben nun keine Chance mehr, dass die Einwohnerzahlen zu ihren Gunsten korrigiert werden.
Die wichtigsten Fragen zum Zensusurteil des Bundesverfassungsgerichtes beantworten wir auf tagesschau.de. Die Staats- und Regierungschefs der EU sind am Abend in Salzburg zu einem informellen Gipfel zusammengekommen. Themen sind die Migration und der Brexit. Die EU fordert von der britischen Regierung, die Austrittspläne zu überarbeiten, insbesondere bei der künftigen Grenze zu Irland und der Wirtschaftskooperation. Premierministerin May verlangt ihrerseits mehr Entgegenkommen. Beim Thema Migration setzt die EU unter anderem auf stärkeren Grenzschutz.
Beinahe unüberwindbar wirken die Mauern der Hohen Salzburg. Und so abgeschottet wie das Salzburger Wahrzeichen wünschen sich viele auch die EU, wenn es um Flüchtlinge geht. Das gilt auch für ihn. Ankunft von Viktor Orban heute beim Gipfel. Allerdings den jetzt geplanten gemeinsamen EU-Grenzschutz mit 10.000 Beamten sieht der ungarische Regierungschef wieder skeptisch. Es gibt keinen Grund, Ungarn jetzt irgendeine Behörde für Grenzschutz zu schicken. Wir sind in der Lage, das selbst zu machen und wir bestehen auf das Recht, dass es unser Job ist. Auf die eigene Position pocht heute Abend auch sie. Großbritanniens Premierministerin May verlangt beim zweiten großen Gipfelthema, dem Brexit, mehr Kompromissbereitschaft von der EU. Besonders in puncto Nordirland. Die EU möchte, dass dort auch nach dem Brexit notfalls weiter EU-Regeln gelten, damit keine Grenze zwischen Irland und Nordirland entsteht. Großbritannien lehnt das ab. Mit einer Freihandelszone und ein bisschen Vertrauen könne man auch auf Kontrollen verzichten.
Ich wünsche mir, dass wir einen Austritt haben, der in guter Atmosphäre stattfindet, in großem Respekt voreinander.
Großbritannien muss seine Vorschläge nochmal überarbeiten und dann weiter verhandeln. Wir haben heute vielleicht etwas mehr Hoffnung, aber auch immer weniger Zeit. Genau genommen 8 Wochen. Bis zu einem Sondergipfel im November soll Klarheit herrschen in Sachen Brexit.
Die EU mag am längeren Hebel sitzen, doch auch für sie steht ohne Brexit-Vertrag einiges auf dem Spiel. Das Chaos in der Wirtschaft wäre gewaltig. Auf der irischen Insel würde definitiv eine harte Grenze entstehen. Und im EU-Haushalt könnten bis zu 60 Milliarden Euro fehlen. Denn die berühmte Schlussrechnung wird London wohl nicht überweisen bei einem No-Deal.
Süd- und Nordkorea haben Schritte vereinbart, um die Abrüstung voranzutreiben und militärische Spannungen abzubauen. Bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon in Pyongyang bot Nordkoreas Staatschef Kim überraschend die Demontage seines wichtigsten Atomkomplexes an. Er forderte dafür ein Entgegenkommen der USA, nannte jedoch keine Details. US-Präsident Trump, der sich im Juni mit Kim getroffen hatte, sprach von sehr aufregenden Ergebnissen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die umstrittene Räumaktion im Hambacher Forst nach einem Todesfall vorerst ausgesetzt. Ein Mann, der heute in der Nähe eines Baumhauses aus großer Höhe abgestürzt war, erlag am Abend seinen Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei ihm um einen Journalisten handelte. Klimaschützer protestieren in dem Waldgelände westlich von Köln gegen Pläne des Energiekonzerns RWE, dort den Braunkohletagebau zu erweitern. Weite Teile Niedersachsens bekommen derzeit die Auswirkungen eines großen Moorbrandes zu spüren. Ausgelöst wurde dieser vor gut 2 Wochen durch einen Raketentest der Bundeswehr. Seitdem hat sich der Schwelbrand ausgebreitet. Mittlerweile ist die betroffene Fläche größer als 1100 Fußballfelder. Das Gebiet liegt auf einem Bundeswehrübungsplatz nördlich von Meppen. Selbst in Bremen waren die Brandfolgen zwischenzeitlich bemerkbar.
Es sind solche riesigen Rauchschwaden, die über weite Teile des Nordwestens von Niedersachsen ziehen. Seit mehr als 2 Wochen versuchen inzwischen rund 1000 Feuerwehrkräfte, den Moorbrand zu löschen. Doch das ist schwierig, denn die Brandfläche ist 8 Quadratkilometer groß und meist sitzt die Glut unterirdisch in den tiefen Torfschichten.
Da ist schwer zu lokalisieren, wo das Feuer dann ist und auch schwer unter Kontrolle zu bekommen. Und auch wenn es jetzt ein paar Tage regnen sollte, wird das Wasser nicht in diese Schichten eindringen.
Zwar gibt es vielerorts Warnungen, wegen des Rauches die Fenster geschlossen zu halten. Evakuierungen, so die Behörden, seien aber nicht geplant. Trotzdem wächst die Sorge der Anwohner.
Wohl ganz schlimm im Moment. Stinkt ganz schrecklich. Ist alles wohl total nebelig.
Ist nicht so schön. Die Kinder fragen einen die ganze Zeit, oh, Papa, Papa, was passiert denn jetzt? Und müssen wir jetzt aus dem Haus raus und brennt das hier alles nieder?
Eine weitere Gefahr könnten mögliche Munitionsreste auf dem Bundeswehrgelände sein. Wer ist schuld am Brand? Die Grünen haben Strafanzeige gestellt und die Bundeswehr will prüfen. Hätte etwa bei dem trockenen Wetter überhaupt geschossen werden dürfen? Das Löschgerät war kaputt. Klar ist schon jetzt, der Moorbrand ist eine ökologische Katastrophe. Laut Umweltexperten wird so 500.000 Tonnen Kohlendioxid frei.
Die Lottozahlen 3, 5, 8, 19, 30, 47, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. September.
Noch gelangt sehr warme Luft zu uns. Übermorgen erreicht uns aber eine Kaltfront mit Wind und Regen. Heute Nacht ist es meist klar oder locker bewölkt und trocken. Ganz im Norden kann es im Verlauf etwas regnen. Auch morgen ist es in Nordseenähe eher durchwachsen. Sonst gibt es nochmals freundliches Spätsommerwetter mit viel Sonne. In der Nacht 17 bis 11, an den Alpen 9 Grad. Morgen an der nordfriesischen Küste 20, sonst 25 bis 31 Grad. Am Freitag zieht ein Regenband aus dem Nordwesten über die Mitte südostwärts. Auch Gewitter sind dabei. An den Küsten und im Bergland wird es stürmisch. Am Samstag mal Sonne, mal Wolken. Im Norden Schauer und Gewitter. Sonntag wechselhaft, ab dem Abend von Westen her stürmisch.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Personalie erledigt, Probleme nicht. Die Krise der Koalition am Tag nach der Maßenentscheidung und ein Star für Stuttgart. Der neue Chef des SWR-Symphonieorchesters. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.